podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Diesmal mit einem Thema, bei dem sicher einige sofort den Ausschaltreflex spüren werden. Aber ich bitte euch, bleibt dran. Denn auch wenn wir nicht gerne über den Tod und das Sterben sprechen, müssen wir uns früher oder später damit beschäftigen. Ich habe an der LMU in München zwei interessante Menschen getroffen, die sich beruflich auf dieses große Tabu unserer Gesellschaft spezialisiert haben. Es sind zwei bodenständige, lebensbejahende Menschen. Also keine Angst, denn es gibt viel Spannendes zu lernen. So, ich bin mal wieder unterwegs und zwar diesmal zum Herrn Jochs, Ralf Jochs. Sitzt hier am Beethovenplatz in einem wunderschönen alten Haus, das allerdings gerade renoviert wird. Ich hoffe, der Baulärm wird uns nicht zu sehr stören. Ja, und da geht es jetzt heute mal um ein Thema, Medizinethik, das Sterben und Sterben lassen vor allem. Darüber hat Herr Jochs ein Buch geschrieben und darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen.
Mein Name ist Ralf Jochs. Ich arbeite hier im Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin und bin Arzt, bin Neurologe mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin und habe auch Philosophie studiert, Medizinethik war mein Schwerpunkt und arbeite eigentlich seit 2003 wissenschaftlich zu verschiedenen Bereichen ethischen Themen in der Medizin, überwiegend Themen am Lebensende, Entscheidungen am Lebensende des Patienten. Das ist mein Schwerpunkt.
Ist Sterben für Sie was ganz Normales, Natürliches?
Ja, das ist mir also ein Anliegen, dass man das Sterben im Grunde so natürlich sehen muss, wie das geboren werden. Es ließe sich lange darüber philosophieren, warum Sterben nicht nur natürlich ist, sondern auch wichtig für das Leben, für eine Gesellschaft. Ich glaube, ich wäre es eine schreckliche Vorstellung, wenn wir quasi alle unsterblich wären. Kann man sich gar nicht richtig ausmalen, was das bedeuten würde. Es soll jetzt nicht heißen, dass Sterben nichts Schlimmes und Furchtbares ist und dass natürlich viele Menschen viel zu früh sterben unter viel zu schrecklichen Bedingungen. Aber Sterben an sich ist keine Krankheit, sondern ist ein natürlicher Vorgang, den es in der Natur einfach gibt und geben muss.
Wir haben es aber ein bisschen verlernt, habe ich den Eindruck. Also allein, wenn ich die Geschichten von meiner Mutter höre, da ist dann, wenn jemand gestorben ist, dann ist der zu Hause noch geblieben, aufgebahrt worden oder hergerichtet worden und blieb dann noch in dem Bett. Und dann war die Beerdigung und in der nächsten Nacht schlief dann das nächste Kind oder der nächste Erwachsene schon in diesem Bett wieder, weil man froh war, wieder ein Bett zu haben und frei zu haben. Ja. Das wäre für mich jetzt undenkbar, das könnte ich gar nicht. Ja. Also wir haben es ein bisschen verlernt, oder?
Ja, Sie haben recht, das hat eine ganz, ganz tiefgreifende Veränderung in der Gesellschaft gegeben. Ich kenne das auch nicht mehr so. Wir haben das verlernt, nicht nur, weil sozusagen die Trauerzeremonien anders geworden sind, sondern weil auch eben die Zeit vor dem Tod sich verändert hat. Also die Sterbenden sind in ihren letzten Tagen und Wochen eben in Institutionen, ja, abgeschoben, kann man schon fast schon sagen. Natürlich hat das auch seine Vorteile, wenn Menschen in Hospizen gut betreut und gut behandelt werden. Aber in Krankenhäusern ist es ja immer noch so, dass Sterbende eben in Einzelzimmer kommen und dort zum Teil nicht mehr so intensiv besucht werden, dass man so ein bisschen versucht, das aus dem Routinebetrieb einfach auszuklammern. Die meisten Menschen sterben heutzutage nicht zu Hause, sondern in Krankenhäusern oder Heimen. Und die Zahl steigt beständig. Und natürlich gibt es viele Angehörige, Freunde, die sich einfach nicht trauen, dann diese Menschen zu besuchen. Und dann sehen die auch nicht den Sterbenden. Wir haben zum Beispiel bei den Medizinstudenten, die ja nun wirklich als Ärzte dann mit Sterben zu tun haben und auch mit Leichen, da fragen wir immer sozusagen, wie viele denn schon jemand sterben gesehen haben oder am Sterbebett jemand begleitet haben. Also das ist sehr, sehr selten. Ja, das ist wirklich selten.
Fehlt unserer Gesellschaft das? Brauchen wir eine neue Sterbekultur?
Ich denke, ja, wir brauchen ein Umdenken. Zwar ist es so, dass die Hospizbewegung die größte ehrenamtliche Bewegung in Deutschland ist. Das wird oft übersehen. Und es gibt sehr, sehr viele Sterbebegleiter. Ich habe zum Beispiel einen ehemaligen Schulfreund, der ist in der Wirtschaftsberatung, in der Unternehmensberatung und der hat wirklich in seiner Freizeit jetzt angefangen, Sterbebegleitung zu machen. Das gibt solche Ausnahmen, aber ich denke, wir brauchen insgesamt ein Umdenken. Wir brauchen mehr Beschäftigung mit Sterben, auch mehr Begleitung. Und wir sollten das nicht delegieren nur an die Profis.
Recht hat er, der liebe Herr Jox. Ich sehe mich da als perfektes Beispiel. Ich bin 35 Jahre alt und habe noch nie einen Menschen sterben sehen. Schlimmer noch, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen. Es hat sich viel verändert im letzten Jahrhundert.
Früher war es so, dass eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein Ärzte sich vom Sterbebett auch ferngehalten haben. Sterbebegleitung war nicht Aufgabe der Ärzte bis in die Moderne hinein, war Aufgabe der Seelsorger, Aufgabe der Nonnen. Und es ging nur darum zu entscheiden, ist der Patient noch zu retten oder nicht. Und unheilbare Patienten, die in Kürze sterben werden, hat man den Seelsorgern überlassen. Und das ist heute anders. Die Ärzte kümmern sich, müssen sich um Patienten kümmern. Bis zum Tod, Sterbebegleitung ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Ärzte, auch was Schmerztherapie, Linderung von Beschwerden angeht. Und diese moralische oder ethische Verpflichtung hat die Ärzteschaft jetzt in Deutschland auch erkannt inzwischen.
Fühlen sich manche Ärzte trotzdem als Versager, wenn jemand stirbt?
Ja, das ist immer noch so. Das sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Dieses Denkschema, ja, dass der Arzt immer den Patienten retten muss und dass er nur dann Erfolg hat oder ein guter Arzt ist, wenn der Patient überlebt, egal wie. Das ist sicherlich noch in vielen Köpfen drin. Und da müssen wir, glaube ich, da braucht es Zeit, bis dieses Umdenken überall stattfindet. Wir haben in der Palliativmedizin zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht, dass wir sehr, sehr erfolgreich sind, dass die Patienten und die Angehörigen enorm dankbar sind, obwohl oder weil wir eben das Leben nicht mehr verlängern, sondern wir konzentrieren uns auf die Linderung der Beschwerden, die Verbesserung der Lebensqualität, auch wenn es nur noch wenige Wochen oder Tage sind. Und das ist oft eine sehr zufriedenstellende Arbeit, das zu tun. Und man kann sehr, sehr erfolgreich sein, auch wenn man dann den Tod nicht mehr hinauszögern kann.
In der Realität sieht es heute leider noch anders aus. Sehr alte Menschen werden in Krankenhäusern am Leben gehalten, wechseln zwischen Pflegeheim und Klinik hin und her. Ist das noch lebenswert? Stellen wir uns so unseren Lebensabend vor?
In der Praxis ist es oft eine ganz, ganz schwere Entscheidung, wo die Verantwortung eben geteilt wird. Das gesamte Behandlungsteam, die Angehörigen, alle drumherum versuchen eben, da eine gute Entscheidung zu treffen. Es gibt keinen Rat, wo man sagen könnte, das ist jetzt die Lösung für alles. Man muss an verschiedenen Stellen, denke ich, etwas verändern. Das, was Sie beschreiben, habe ich genauso erlebt, dass zum Beispiel in der Notaufnahme eben Patienten aus dem Pflegeheim geschickt werden, 90-jährige Patienten, die schwer krank sind, schwer dement im Endstadium der Demenz und die dann einen Infekt haben und dann werden sie abgeschoben ins Krankenhaus, kommen keine Angehörigen mit, keine Informationen, niemand weiß, was ist nun wirklich das Ziel der Behandlung, darf die Patientin sterben, soll sie, möchte sie das oder nicht. Also wir brauchen verschiedene Dinge. Wir brauchen erstens eine bessere Kultur des Dialogs, der Kommunikation zwischen den verschiedenen Bereichen im Gesundheitswesen. Und dafür ist es schon hilfreich, eine Vorsorgeplanung, nennen wir das, durchzuführen. Das ist quasi ein Prozess der Kommunikation, wo eben auch eine Patientenverfügung vielleicht gemeinsam erstellt wird oder eine Vollmacht an einen Angehörigen erstellt wird, damit der dann später entscheiden kann. Und es braucht eben auch viel, viel mehr Ausbildung und Schulung der Leute im Gesundheitswesen. Das ist auch sehr wichtig.
Die Palliativmedizin, also die Medizin, die sich um Schwerkranke und Sterbende kümmert, ist Teil der medizinischen Ausbildung, sogar Pflichtfach im Medizinstudium, aber beschränkt auf wenige Stunden. Nach dem Studium, wo es relevant wäre, also in der Facharztweiterbildung für Internisten zum Beispiel, wird die Palliativmedizin kaum noch gelehrt. Jox nennt das eine stiefmütterliche Behandlung. Seine Kritik am eigenen Berufsstand geht aber noch weiter. Nicht so viel handeln, erstmal reden.
Ich meine, wir machen ja in der Medizin sehr, sehr viel. Das hört sich vielleicht ein bisschen grotesk an, aber wir machen sehr viel Diagnostik, alle möglichen Untersuchungen. Einfach auch, weil wir uns vielleicht nicht trauen oder nicht die Zeit nehmen, mit den Patienten zu sprechen, richtig zu sprechen. Und meine Erfahrung ist, dass oftmals ein gutes Gespräch mit dem Patienten, was nur 10 Minuten dauern muss, einfach auch viel Zeit spart, weil man vieles an unnötiger Diagnostik oder unnötiger Therapie nicht braucht, wenn man wirklich geschult ist, gute Gespräche zu führen.
Die Kommunikation muss also stärker betont werden in der modernen Medizin. Auch wenn viele Geräte und Medikamente dem Menschen helfen, am meisten hilft ihm doch oft das Gespräch mit einem anderen Menschen.
Was wir vor allem brauchen, das hatte ich ja auch versucht in diesem Buch auf den Punkt zu bringen, ist eben eine Diskussion über diese Entscheidungen. Wann darf jemand sterben und wie machen wir das? Weil wir eben heutzutage die technischen, medizinischen Möglichkeiten haben, das Sterben aufzuhalten oder hinauszuzögern zumindest. Das können wir bei fast allen Krankheitsbildern oder akuten Unfällen, sodass viele Patienten natürlich auf der Intensivstation lange liegen oder in Heimen und wir nicht richtig wissen, wie lange sollen wir die lebenserhaltenden Maßnahmen durchführen, wann ist es Zeit, das zu beenden. Und da tun sich Angehörige, Ärzte und alle zusammen sehr, sehr schwer.
Ralf Jocks hat ein Buch in der Edition Körber Stiftung geschrieben mit dem Titel »Sterben lassen«. Mit ausführlichen Literaturhinweisen und mit der ausdrücklich erwünschten Diskussion über dieses Thema. Und wir sollten uns alle mit dem Sterben beschäftigen, so früh wie möglich. Die Jüngeren unter uns, jene ohne chronische Krankheiten, sollten eine Vorsorgevollmacht schreiben und festlegen, wer im Fall eines Falles über unser Schicksal entscheiden soll. Das geht ganz einfach, ohne Notar. Für die Älteren oder jene mit chronischen Leiden kann zusätzlich auch eine Patientenverfügung sinnvoll sein. Hier wird genau festgelegt, welche Maßnahmen der Patient am Lebensende in bestimmten Situationen nicht mehr möchte. Wer kein derartiges Dokument hat, über den entscheidet nicht immer der nächste Angehörige, sondern eventuell auch ein Rechtsanwalt, denn das Gericht muss dann einen Vertreter des Patienten, einen sogenannten Betreuer, bestimmen. Auch in diesem Bereich hat Ralf Jocks geforscht und herausgefunden,
dass es einen Riesenunterschied gibt, ob derjenige, der entscheidet, ein Angehöriger ist oder ein Fremder, also zum Beispiel ein Anwalt, ein Sozialarbeiter, der eben jetzt die rechtliche Betreuung hat für einen Patienten. Das macht einen Riesenunterschied, sowohl was die Vorgehensweise anbetrifft, als auch was letztlich die Entscheidung anbetrifft. Die Angehörigen entscheiden ganz anders. 2/3 der Angehörigen in unserer Untersuchung haben sich gegen lebenserhaltende Maßnahmen in Situationen entschieden, wo ein Patient im Endstadium seiner Demenz war, zum Beispiel gegen eine Magensonde. Und 2/3 der berufsmäßigen, professionellen Rechtsbetreuer haben sich für solche Maßnahmen entschieden. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die gehen ganz anders heran. Die haben eher ein professionelles Selbstverständnis und richten sich ganz stark nach dem aus, was der Arzt sagt, was der Arzt befürwortet. Oder gegebenenfalls wird dann der Richter gefragt. Und das sind ganz spannende Ergebnisse, die wir da herausgefunden haben.
Rechtlich gesehen ist es so. Der behandelnde Arzt stellt eine Indikation. Er bestimmt also Sinn und Notwendigkeit einer therapeutischen oder diagnostischen Maßnahme. Er braucht dann die Einwilligung des Patienten oder seines rechtlichen Vertreters. Wenn eine Maßnahme nicht mehr medizinisch sinnvoll ist oder der Patient nicht mehr einwilligt, weil er zum Beispiel in einer Patientenverfügung festgelegt hat, dass er nicht mehr beatmet oder wiederbelebt werden möchte, müssen die Maßnahmen beendet werden. Aber zurück zum Buch. Ich schweife ab.
Also in dem Buch geht es ausgehend von der Beobachtung, wie ich schon gesagt hatte, dass wir heutzutage vor die Notwendigkeit gestellt sind, entscheiden zu müssen, wann ein Patient stirbt oder nicht, wie wir mit diesen Entscheidungen umgehen. Das sind meistens Entscheidungen, die der Patient nicht selbst treffen kann, weil der Patient in der Regel, sei es im Koma, in der Demenz oder in irgendeinem Zustand ist, wo er nicht selber entscheiden kann über sich. Das heißt, wir als Angehörige, als Ärzte müssen darüber entscheiden, wie wir mit diesen lebenserhaltenden technischen Mitteln umgehen, wann und wie der Patient sterben darf oder soll. Und das ist sehr schwer und da geht es in verschiedenen Kapiteln darum, wie man diese Entscheidung erleichtern kann, wie man da helfen kann. Es ist ein Kapitel eben über die Patientenverfügung, wie schon gesagt, ein Kapitel zum Beispiel über den Dialog, ein Kapitel über die Rechtslage. Ich habe etwas geschrieben über die Palliativversorgung in Deutschland. Sozusagen diese verschiedenen Kapitel versuchen, das Thema einzugrenzen und diese Entscheidungen zu erleichtern.
Ralf Jocks weiß, wovon er spricht. Vor einigen Jahren hat er 10 Intensivstationen in München untersucht. Er hat Fragebögen verteilt und Interviews geführt, und zwar nicht nur mit den Ärzten dort und in der Palliativmedizin, sondern auch mit den Pflegekräften. Die Ergebnisse waren erschreckend.
Die Hauptpunkte waren eine große Unsicherheit und Angst, überwiegend der jungen Assistenzärzte, die sehr häufig damit zu tun haben und die auch oftmals mit solchen Entscheidungen allein gelassen werden, weil sie zum Beispiel nachts alleine da sind oder am Wochenende alleine Dienst haben auf der Station. Sie haben zum einen das Problem, dass sie sehr unsicher sind, was die geltende Rechtslage angeht. Das heißt, sie hatten auch große Wissenslücken. Sie haben bestimmte Dinge eben als illegal eingestuft, die legal sind und umgekehrt. Also haben da große Schwierigkeiten, das richtig einzuschätzen und haben natürlich auch Schwierigkeiten, darüber zu kommunizieren, über diese Entscheidungen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel die Pflegekräfte, die ja ganz dicht am Patienten und an der Familie dran sind, extrem selten, nur in einem Drittel aller Fälle, eben in die Entscheidungsprozesse einbezogen waren. Wir haben gesehen, dass die Dokumentation dieser Entscheidungen sehr unzureichend war, sehr lückenhaft, dass es sehr, sehr unterschiedlich dokumentiert wurde auch. Das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn man eben an die rechtliche Sicherheit denkt. Und wir haben gesehen, dass Ärzte sich sehr, sehr schwer tun, eine Indikation zu stellen. Also wenn Ärzte, was gar nicht so selten der Fall war, erkannt haben, dass in einer bestimmten, sehr aussichtslosen medizinischen Situation eigentlich keine Indikation mehr für lebenserhaltende Maßnahmen besteht, weil sie wissen, der Patient wird nie wieder von der Intensivstation runterkommen. Er ist im Multiorganversagen. Alle Organe müssen schon gestützt werden künstlich. Er wird vielleicht noch 1 oder 2 Wochen leben, aber sie führen trotzdem die Behandlung fort, weil sie sich nicht trauen, mit den Angehörigen darüber zu sprechen, weil das Ganze sehr hierarchisch und entschieden wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Motiven, die wir herausgefunden haben, warum dann, selbst wenn Ärzte erkennen, es ist eigentlich Zeit aufzuhören, sie dennoch weitermachen. Das war ein wesentliches Ergebnis.
Ist es der berufliche Ehrgeiz, der diese Ärzte weitermachen lässt? Oder wirklich die Angst vor dem Gespräch mit den Angehörigen? Ist es die rechtliche Unsicherheit und die Angst davor, verklagt zu werden? Gründe für ein Zögern der Ärzte gibt es viele. Aber Ralf Jochs formuliert es dennoch ganz deutlich.
Es ist Aufgabe und Verpflichtung des Arztes, auch aufhören zu können, wenn es denn Zeit ist und wenn es richtig ist, aufzuhören.
Aufhören können. Wenn ich mir vorstelle, schwer krank zu sein, einen Gehirntumor zu haben beispielsweise, ohne eine Chance auf Heilung, ich weiß nicht, ob ich dann noch leben wollen würde, ohne die rosige Zukunft, die anderen gesunden Menschen bevorsteht. Zumindest hoffen wir das ja alle. Das Buch von Ralf Jochs lässt auch das Thema Hilfe bei der Selbsttötung nicht aus, obwohl es ein sehr unbequemes ist.
Ja, ich habe das ganz bewusst nicht ausgeklammert. Zum einen, weil die Selbsttötung und die Hilfe bei der Selbsttötung in den letzten Jahren eine verstärkte Diskussion war in Deutschland und auch innerhalb der Ärzteschaft ist. Und zum Zweiten, weil das natürlich auch eine Verbindung hat zum Sterben lassen. Weil es natürlich auch Patienten gibt, am Ende ihres Lebens, schwer kranke Patienten, die sich entscheiden, dass das Leben enden soll oder die sterben wollen und die entweder versuchen, sich das Leben zu nehmen und dann steht der Arzt vor der Frage, soll ich jetzt eingreifen oder darf ich sozusagen den Patienten gehen lassen? Und zum anderen natürlich auch Angehörige, Patienten, die die Ärzte einfach auch bitten zu helfen. Ich habe selber erlebt, in einer Ambulanz, wo wir schwer kranke, unheilbar kranke neurologische Patienten versorgt haben, dass immer wieder Patienten an mich herankamen und mich einfach fragten, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das abzukürzen.
Hier hake ich kurz ein. Laut einer unveröffentlichten repräsentativen Umfrage der Bundesärztekammer, so erzählt Ralf Jochs, wurden 34% aller Ärzte und 50%, also jeder zweite aller Hausärzte, schon von Patienten oder Angehörigen mit Fragen der Sterbehilfe konfrontiert. Aber zurück zu unserem Gespräch.
Es ist in den meisten Fällen so, dass Patienten zufrieden sind, wenn sie eben lebenserhaltende Maßnahmen ablehnen können. Zum Beispiel in der Patientenverfügung und sagen können, ich möchte nicht beatmet werden. Es gibt aber auch Situationen, wo keine lebenserhaltenden Maßnahmen eingesetzt sind, und weil sie nicht notwendig sind, aber Patienten trotzdem diese Situation nicht aushalten, weil sie sie zum Beispiel als würdelos empfinden. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Motive für Menschen, die Hilfe bei der Selbsttötung erbitten, gar nicht so sehr Schmerzen sind oder schlimme Atemnot oder irgendwelche schlimmen Beschwerden körperlicher Natur, sondern es ist häufig eben zum einen die Angst, dass irgendetwas in der Zukunft passiert. Es ist das Gefühl von Würdelosigkeit, von Abhängigkeit und auch eben der Wunsch, Kontrolle zu haben über das Lebensende. Das sind ganz bestimmte Patienten, die diese Wünsche eben an Ärzte herantragen.
Dann fragt der Patient also, ob der Arzt das Leiden nicht verkürzen kann. Ob es nicht irgendeine Pille gibt oder eine Droge, die dem Leben mit der Krankheit ein Ende setzt. Ist das in Deutschland überhaupt erlaubt?
Offiziell, es ist eine etwas schizophrene Situation. Es ist strafrechtlich erlaubt, es ist nicht verboten. Es ist aber berufsrechtlich für Ärzte, zumindest nach dem neuen Berufsrecht aktuell, nicht erlaubt, nicht zulässig. Dennoch, da haben Sie sicherlich recht, gibt es eine Grauzone. Ich glaube, wahrscheinlich mehr im ambulanten Bereich als im stationären Bereich. Was zwischen dem Hausarzt und dem einzelnen Patienten im Einzelfall geschieht, das kann durchaus sein, dass der eine oder andere Arzt seinen Patienten dahingehend berät oder ihm sogar hilft, wenn er der Meinung ist, dass es auch mit seinem ärztlichen Selbstverständnis und seinem ärztlichen Ethos auch vereinbar ist. Es ist ja nicht so, dass die Ärzte das leichtfertig dann entscheiden, sondern es gibt durchaus da sehr tragische, schlimme Schicksale von Patienten und auch sehr, sehr verantwortungsvolle Ärzte, die sich so eine Entscheidung nicht leicht machen, aber dann dennoch so eine Entscheidung treffen.
Ralf Jörgs hat das Thema bewusst aufgegriffen, um eine Diskussion darüber zu entfachen. Denn seiner Meinung nach wäre eine transparentere Regelung der Suizidhilfe eventuell auch ein Schutz der Patienten und ein Schutz des Lebens. Wenn die betroffenen Patienten, die mit dem Gedanken der Selbsttötung spielen, beraten würden, würden vielleicht manche davon Abstand nehmen, diesen Weg zu gehen. So hofft zumindest Ralf Jörgs. Dies belegen Daten aus dem US-Staat Oregon, wo die ärztliche Suizidhilfe seit über 15 Jahren gesetzlich geregelt ist. Ein Drittel aller Patienten, die das Rezept für eine tödliche Medikamentendosis erhalten, nehmen sich nicht das Leben. Ihnen reicht die Sicherheit der Notfalltür. Und weil bald ein neues Jahr beginnt, habe ich Herrn Jörgs noch nach seinen Wünschen für die Zukunft gefragt.
Es muss beginnen, denke ich, beim Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit. Es muss eine verstärkte Bemühung geben, eben ethische, rechtliche, palliativmedizinische Aspekte in die Ausbildung aller Berufsgruppen, aber auch in die Weiterbildung einzubringen. Der weitere Wunsch wäre, dass solche Dinge wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht nicht nur rechtlich vom Gesetzgeber her erlaubt werden, sondern dass die Ärzteschaft oder das Gesundheitswesen insgesamt sich bemüht, ein umfassendes Konzept zu entwickeln, was wir gesundheitliche Vorsorgeplanung nennen, Advanced Care Planning im Englischen, ein Konzept, in das eben Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung eingebettet ist, ein Beratungs- und Kommunikationskonzept, wo der Patient und der Angehörige eben nicht allein gelassen wird mit diesen Formularen, sondern sie werden beraten über längere Zeit hinweg. Und letztlich glaube ich, wir brauchen einfach mehr Dialog zwischen den Beteiligten. Das hatte ich schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie durch ein Gesetz zu ändern ist. Das ist eine sehr vielschichtige Problematik. Man muss an verschiedenen Stellen ansetzen. Aber die Ärzte können etwas dazu tun, die Journalisten, die Politiker, die Juristen. Ich denke, an verschiedenen Stellen kann man da das verbessern.
Mehr Dialog und Aufklärung über dieses für uns so sensible, eigentlich aber ganz natürliche Thema Tod und Sterben ist wichtig. Auch wenn sich jeder von uns sicherlich dazu überwinden muss. Ralf Jörgs jedenfalls bleibt bei seinem Forschungsgebiet, oder?
Ja, weil ich erkannt habe, dass es ein wichtiges Thema ist und ich auch keine Angst habe davor. Ich war ja auch auf der Palliativstation als Arzt tätig, über ein Jahr lang und auf Intensivstationen. Und man kann dort eigentlich nur tätig sein, wenn man die Angst und die Scheu vor diesem Thema verloren hat. Natürlich auf der anderen Seite ist das auch etwas, was einem immer wieder vor Augen führt, wie wichtig das Leben ist. Und man lebt dann vielleicht umso bewusster. Und man möchte sich natürlich auch nicht 24 Stunden am Tag nur mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigen. Man braucht diesen Ausgleich auch. Aber gerade diese Ergänzung, dieser Ausgleich ist durchaus etwas, was das Leben auch bereichern kann, wenn man das im Blick hat, aber eben ja, Kräfte für das Leben herauszieht und Erkenntnisse für das Leben gewinnt. Darum geht es ja letztlich.
Genau darum geht es. Derzeit nimmt er übrigens in einer Untersuchung die Wachkoma-Patienten in den Blick, spricht mit Angehörigen, wertet die Ergebnisse aus. Ich atme erstmal tief durch und gehe hinaus ins Leben. Denn am nächsten Tag steht mir ein Termin bevor, vor dem ich etwas Bauchschmerzen habe. Und wie das in der Tonspur so geht, schnipp schnipp, stehe ich auch schon im Lift. Ich fahre hoch in den zweiten Stock im Haunerschen Kinderspital, direkt an der vielbefahrenen Lindwurmstraße in München. Dort gehe ich über eine Brücke, die zwei Häuser miteinander verbindet. Stofftiere sind an den Seitenwänden der Brücke befestigt. Trotzdem lenkt wenig davon ab, dass wir hier in einem Krankenhaus sind.
Hallo, grüße Sie.
Aber da ist auch schon Monika Führer, mit der ich verabredet bin. Und jetzt kann ich auch das Thema verraten. Es geht um Kinderpalliativmedizin.
Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Termin. Ich bin selber junge Mutter und wenn man an etwas nicht denken möchte, dann ist das, dass Kinder todkrank sein können. Für sie ist das mittlerweile, Alltag will ich nicht sagen, weil es ist wahrscheinlich immer eine tragische Sache, aber für sie ist es normaler als für mich. Sie haben ständig damit zu tun, dass Kinder todkrank sein können. Und das seit vielen Jahren. Wie gehen Sie heute damit um? Man darf nicht abstumpfen einerseits, aber also man muss empathisch bleiben. Das ist so eine ganz schwierige Gratwanderung, stelle ich mir vor.
Also ich glaube, der beste Schutz ist tatsächlich, dass wir ja in dieser Situation helfen, also aktiv sein können. Und die Auseinandersetzung mit der Kinderpalliativmedizin, also mit der Frage, was können wir noch tun, wenn man nichts mehr tun kann, die hat mir eigentlich sehr geholfen, denn ich komme ja selber aus der Onkologie, habe also vor allem mich beschäftigt mit Krebserkrankungen bei Kindern, habe dann später die Knochenmarktransplantation hier im Haunerschen Kinderspital geleitet und bin über den Weg natürlich dann in Berührung gekommen mit der Tatsache, dass wir trotz aller Fortschritte nicht alle Kinder heilen können. Und dann war eben immer wieder die Frage, ja, und was ist dann genau zu dem Zeitpunkt, wo das klar wird? Wie können wir die Kinder dann auch in dem Wunsch zum Beispiel zu Hause zu sein, möglichst viel gute Zeit noch mit ihren Eltern, mit den Geschwistern zu verbringen, wie können wir diesen Wunsch unterstützen? Und daraus ist das Projekt Home entstanden, daraus ist die häusliche Versorgung zunächst mal entstanden von Kindern in einer palliativen Situation. Und das macht mich ja eher wieder handlungsfähig. Also dann zu erkunden, sowohl in der Forschung als auch ganz praktisch in den Familien, was können wir dann noch tun in der Behandlung von Symptomen, Schmerzen, Atemnot, aber auch in der Erleichterung der Gesamtsituation der ganzen Familie. Und das macht es mir leichter. Das macht es auch, also empathisch zu bleiben, ist ganz wichtig. Das ist nicht ein Muss, sondern das ist auch ein Schutz für mich selber. In dem Moment, wo ich mich abgrenzen würde, versuchen würde, das zu verdrängen, wird es eigentlich eher schwerer.
Durch das Projekt Home müssen Kinder also nicht mehr in der Klinik leben und auch sterben. Sie können inmitten der eigenen Familie sein, mit Geschwistern und Haustieren und dem ganzen Trubel. Drei Kinderärztinnen, eine Seelsorgerin und eine Sozialarbeiterin helfen, wo sie können. Beschaffen alles, was die Eltern für die Betreuung brauchen. Erklären die Medikamentierung und was zu tun ist bei Komplikationen. Sind 24 Stunden telefonisch erreichbar. Home steht übrigens für Hospiz ohne Mauern. Ein richtiges Kinderhospiz ist dagegen eine Einrichtung, in die zwar auch schwer kranke Kinder kommen, aber nur, wenn ihr Zustand stabil ist. Sie erholen sich hier mit ihrer Familie, nehmen eine Auszeit vom Alltag, aber kaum ein Kind stirbt hier. Monika Führer hat viele ihrer Patienten verloren. Sie erinnert sich bestimmt an jeden Einzelnen. Einige Sterbebildchen von Kindern hängen an ihrer Pinnwand. Ich lasse Sie mal einen rausgreifen, damit wir verstehen, um welche Schicksale es hier geht.
Also ich denke an den Patrick. Wie ich ihn kennengelernt habe, war er 5. Patrick ist ungefähr 1,5 Jahre vorher erkrankt an einem Lebertumor, der zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt worden ist, schon sehr fortgeschritten war. Sodass er schwer krank war am Anfang. Er hat dann Chemotherapie bekommen, zunächst angesprochen, aber nicht wirklich gut. Relativ bald war klar, dass man diesen Tumor nicht wird heilen können. Es sind noch verschiedene, auch experimentelle Versuche unternommen worden. Und letztlich hat er sogar eine Transplantation bekommen. Und trotzdem ist der Tumor am Ende wiedergekommen. Er hat dann auch Metastasen gemacht, sodass wir ihn dann in die Palliativbetreuung übernommen haben. Das war auch der große Wunsch der Eltern. Ganz klar mit dem Ziel, auch für Patrick, der war da so ganz eindeutig, jetzt gehe ich nicht mehr in die Klinik. Also er hat es wirklich dann auch für sich entschieden, nachdem er vorher auch alles andere mitgetragen hat. Also er war immer, obwohl er wirklich mit seinen 5 Jahren dann noch relativ klein war, immer sehr deutlich in dem, was er sich wünscht. Und er hat auch eine ganze Zeit sich einfach gewünscht, wieder gesund zu werden. Und dann war auch für ihn klar, jetzt mag er nicht mehr in die Klinik gehen. Jetzt möchte er, dass wir alles zu Hause möglich machen. Wir haben dann zusammen mit einem Kinderkrankenpflegedienst es möglich gemacht, dass er trotz zunehmender Symptome, vor allen Dingen Schmerzen und dann am Ende auch Probleme mit der Haut und Atemnot, dass wir das alles gut zu Hause begleiten konnten. Das heißt, er hat eine kurze Zeit Schmerzmittel dann geschluckt und dann, wie bei vielen Kindern, war das aber auch etwas, was er nicht mehr gut mitmachen konnte. Und was schön möglich ist, ist, dass wir die Kinder dann auch mit Pumpen zu Hause versorgen. Sogenannte patientengesteuerte Schmerzpumpen. Das geht auch wunderbar für Kinder. Und dadurch war es möglich, ihn auch mit stärksten Schmerzmitteln sehr gut zu Hause zu versorgen. Also es ist ganz erstaunlich, wie die Kinder das, wie sie dann damit auch umgehen.
Ein anderer Fall ist Wenke. Die ARD hat kürzlich eine Dokumentation gesendet, in der es um das Teenager-Mädchen ging. Sie litt an einem Gehirntumor. Der Film Ein Sommer für Wenke beginnt mit der Beerdigung.
Es ist nicht mein Tag, es regnet und ich habe keine Lust. Mit dem falschen Fuß raus aus dem Bett, schau in den Spiegel und schon packt mich der Frust.
Am Ende hat er ihr doch das Leben genommen. Gegen den Gehirntumor hatte Wenke keine Chance. Dennoch, einen anderen Kampf hat sie gewonnen. Sie wollte zu Hause bleiben, nicht in der Fremde einer Klinik sterben. Eine ungewöhnliche Familie hat ihr dabei geholfen.
Ach Mama, bei uns war doch immer schon alles anders, hat sie gesagt. Weil ich gesagt habe, naja, normalerweise stirbt doch die Mutter vor der Tochter. Na und, hat sie gesagt, waren wir schon mal normal?
Nein, normal ist das nicht, wenn die Kinder vor den Eltern sterben.
Ja, das ist einfach falsch rum. Es wird auch immer falsch rum sein. Also, dass Kinder vor ihren Eltern sterben, ist für alle da, dieses Gefühl bleibt. Und es ist immer letztlich auch ein Kampf. Und es ist ganz schwer für die Eltern. Und es ist auch fast egal, ob das Kind jetzt 50 und die Mutter 70 ist. Auch da ist es verkehrt rum. Also es ist nicht nur eine Situation, die wir in der Kinderpalliativmedizin haben, sondern das ist auch bei den Erwachsenen so.
Mit Ralf Jorks habe ich ja schon darüber gesprochen, dass die alten Menschen heutzutage meist im Heim oder in der Klinik sterben und dass es da ein Umdenken geben muss. Also muss ich jetzt auch Monika Führer fragen.
Geht es wieder ein bisschen zurück, wie man früher gestorben ist? Also weg von dieser in der Klinik sterben auch für ein Kind, sondern eher wie früher, da war es ganz normal, dass man zu Hause starb? Oder wie gestern Herr Jocks erzählte, dass einfach früher auch die Sache des Sterbens eine Sache der Seelsorge war und nicht der Medizin?
Das ist eine ganz wichtige Frage, denn in den letzten, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahren, eher 5 Jahren, ist es mehr wieder ein gesellschaftliches Thema geworden. Ich kann mich gut erinnern, dass wir unser erstes Symposium 2004 abgehalten haben mit dieser Frage, können Sie denn gar nichts mehr für unser Kind tun? Und ich habe den Flyer dieses Symposiums zu einem Hauskonzert von lieben Freunden mitgenommen und die waren ganz entsetzt, was ich ihnen da mitbringe. Inzwischen ist es so, dass eben diese Freunde und viele andere den Aufbau des Kinderpalliativzentrums ganz stark mitgetragen haben, dass es ein Thema ist, das aus diesem völligen, einem der letzten Tabuzonen unserer Gesellschaft herausgekommen ist und damit das auch ein wichtiges Anliegen, die Sprachlosigkeit um diese Familien sich verändert hat. Also diese Hilf- und Sprachlosigkeit, wie kann ich damit umgehen, kann man darüber überhaupt reden, darf es das überhaupt geben, dass Kinder sterben? Da hat sich viel getan und überhaupt im Blick auf das Sterben und damit auch wieder eine Annäherung, ist es schon wichtig für uns als Palliativmediziner, dass wir aber nicht sozusagen zu Spezialisten des Sterbens werden und trotzdem die Gesellschaft jetzt die Verantwortung für Tod und Sterben auf uns auslagert. Sondern letztlich geht es immer dazu, die Menschen zu befähigen, diese Schritte und diesen Weg auch mit selber zu gehen, mit ihrer ganzen eigenen Kompetenz und Kraft. Und für mich ist da ein schönes Beispiel. Ich gehe gerne ins Gebirge und ich gehe oft oder eigentlich jedes Jahr so eine Woche oder zwei allein ins Gebirge. Und in einer Situation war es mal so, dass ich mich einer Gruppe angeschlossen habe mit einem Bergführer, weil klar war, die nächste Etappe ist so schwer, die schaffe ich nicht allein. Und diese Etappe, ich muss trotzdem ja jeden Schritt selber gehen. Es ist nicht so, dass mich da jemand raufträgt auf den Berg. Aber ich habe den wirklich nur diesen Weg nur geschafft, zusammen mit dieser Gruppe. Sie haben mir geholfen, einen Schritt vor den anderen zu tun und den Weg tatsächlich zu schaffen. Und am Ende dieses Wegs haben wir uns wieder getrennt. Und ein bisschen so ist das, was wir in der Palliativmedizin auch machen. Wir gehen einen Weg mit und helfen, dass er überhaupt bewältigbar wird, in einer Zeit, wo es ganz schwer wäre, allein zu gehen.
Ein schönes Bild. Ich habe einen schönen Satz gelesen, ich weiß nicht, ob er von Ihnen war, dass ein Stück Zukunft dann auch mit diesem Kind stirbt.
Das können Sie als junge Mutter natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Man hat immer mit dem Entstehen von neuem Leben und mit dem eigenen Kind verbindet man natürlich ganz viele Träume, Hoffnungen, man hat Bilder vor sich. Man freut sich auf die Einschulung, erstmal schon auf die ersten Worte, die ersten Schritte, die Einschulung, alles das ist in die Zukunft gerichtet. Und das wird nochmal ganz deutlich stärker, wenn dann die Kinder zu Jugendlichen werden und diese Ausrichtung in die Zukunft für sie selber auch so wichtig wird. Welche Frau, welcher Mann will ich mal werden? Wie wird das sein? Das ist auch eine ganz, ganz besonders schwere Phase. Ich finde immer, in dem Alter darf man überhaupt nicht krank werden. Ja, also das ist, spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass ein Stück Zukunft für die Eltern auch stirbt.
Sind Sie ein bisschen zum Hypochonder geworden dadurch, durch Ihren Job zu wissen, was alles passieren kann?
Gar nicht. Nein, im Gegenteil. Also ich habe ja selber einen Sohn und ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich weder Leber noch Milz noch Lymphknoten bei ihm tasten werde. Also man könnte zum Hypochonder für die eigenen Kinder werden, das eher als Kinderärztin. Und das ging mir ganz kurz mal im Studium auch so. Das ist eine aktive Entscheidung dagegen. Und es gab dann immer wieder Situationen, wo mir klar war, jetzt bin ich Mutter und nicht Ärztin und jetzt gehe ich zum Kollegen und jetzt soll der bitte mein Kind anschauen. Also es ist eine Frage des Rollenkonflikts auch.
Heute spreche ich aber mit Monika Führer, der Ärztin und der baldigen Leiterin des Kinderpalliativzentrums der LMU, das in Großhadern entstehen wird, dem zweiten dieser Art in Deutschland. In einem Jahr soll es eingeweiht werden. Es wird dort 8 Betten geben, 8 Betten für schwerkranke Kinder. Kinder in Krisensituationen, mit Atemnot, Krampfanfällen, all den Dingen, die zu Hause nicht mehr beherrscht werden können. Hier im Zentrum sollen diese Kinder stabilisiert werden, damit sie danach wieder nach Hause können. An dieser Stelle müssen wir unbedingt einen wichtigen Namen erwähnen, Professor Gian Domenico Borasio. Er baute die Palliativmedizin in München auf. Wegen ihm kam Professor Jox hierher und mit ihm gemeinsam entstand auch die Idee für Home und für das Kinderpalliativzentrum. Monika Führer hat sich also in den vergangenen Jahren sehr auf den Aufbau der Versorgung konzentriert. Bayern ist auch das einzige Bundesland, das seit 2009 ein Konzept für die Versorgung schwerstkranker Kinder und Jugendlicher hat. Monika Führer hat es mitgeschrieben. Was das bringt? Ganz einfach. Das Konzept ist die Grundlage dafür, dass auch die Krankenkassen bestimmte Leistungen bezahlen. Zum Beispiel die Betreuung zu Hause. Die Forschung wird bei Monika Führer aber auch vorangetrieben. Vieles soll geklärt werden. Ob diese Art der Versorgung überhaupt sinnvoll ist, das wird erforscht.
Da haben wir eine erste Untersuchung gemacht mit einem Doktoranden, der das inzwischen publiziert hat, wo wir zeigen konnten, dass die Eltern, zum Beispiel die Belastung der Eltern durch die Symptome der Kinder deutlich abnimmt, signifikant abnimmt, dass die Eltern trotz fortschreitender Krankheit die Lebensqualität des Kindes als erheblich gebessert ansehen. Und verschiedene andere Parameter haben wir damals abgefragt, unter anderem auch, dass die 24-Stunden Rufbereitschaft mit einer der wichtigsten Instrumente ist, um dieses Gefühl der Sicherheit herzustellen, was die Eltern dann letztlich befähigt, das, was sie selber ja auch an Kompetenz haben, auch einzusetzen, wenn sie einfach wissen, ich kann immer jemand erreichen.
Viele Beziehungen zerbrechen, wenn das eigene Kind stirbt. Es ist eine Belastungsprobe für alle Beteiligten. Lange Zeit außen vor waren aber auch die Geschwister von schwerkranken Kindern.
Das ist etwas, was vielen Eltern auch schmerzlich bewusst ist, gerade wenn Kinder über lange Zeit krank sind, dann wird es für die Geschwister sehr schwierig, denn die Eltern, auch wenn sie noch so sehr sich das wünschen, die Geschwister nicht zu vernachlässigen, aber oft schon aus Zeit- und auch aus Kraftgründen müssen die schnell brav und vernünftig sein, auf vieles verzichten, was der Familie einfach nicht möglich ist. Und wir haben gesehen in einer ersten Untersuchung, dass viele Ideen zur Unterstützung der Geschwister in der Zeit, wo das betroffene Kind lebt und krank ist, dass die an den Bedürfnissen der Familien vorbeigehen. Also wir hatten auch die Idee, wir machen eine Geschwistergruppe und die kommen dann alle und haben dann auch gleichgesinnte, gleich betroffene andere Geschwisterkinder, mit denen sie sich austauschen können. Stellt sich raus, dass für die Eltern das einfach ein viel zu großer Aufwand ist. Und inzwischen sind wir dabei, mit einer wunderbaren Fotografin, mit Frau Schiffel-Deiler, ein Projekt zu machen, das tatsächlich zu den Kindern in die Familien kommt. Und zwar ist es ein Angebot, das sehr gerne wahrgenommen wird. So ab 5, 6 Jahren fotografieren Kinder gern. Und sie geht in die Familien, sie bringt die Kameras mit. Wenn möglich, wenn das kranke Kind es auch kann, dann fotografieren beide, Geschwisterkinder und auch das kranke Kind, ihr Leben. Da entstehen hunderte von Fotos. Das Wunderbare ist auch, dass sie unterstützt von unserer Seelsorgerin, von der Sozialarbeiterin, auch von der Psychotherapeutin, aber dass sie sich hinsetzt und jedes Foto mit den Kindern sich anschaut. Gerade mit den Geschwistern ist es eigene Zeit, wo die Geschwister auch nochmal erklären können, warum sie das fotografiert haben, was ihnen wichtig ist. Das heißt, sie nehmen ihr Leben ganz anders selber wieder in die Hand und jemand ist da, der das wahrnimmt, wie sie ihr Leben auch selber sehen. Und es sind wunderbare Fotos entstanden, auch wenn die Geschwister dann ihre schwer kranken, Mama auch ihre sterbenden Geschwister fotografieren.
Apropos Geschwister. Der kleine Patrick, der Junge mit dem Tumor, hat den Kampf leider nicht gewonnen.
Patrick ist dann ganz friedlich zu Hause gestorben. Er hat immer auf seinen, das war bei ihm besonders schön, weil man mit ihm sehr, sehr offen von Anfang an drüber sprechen konnte. Er hat immer auf seinen roten Drachen gewartet. Und irgendwann war ganz klar, jetzt ist es Zeit, dass der rote Drache kommt. Und für seinen Bruder ist das ein ganz wichtiges Bild auch, der ganz intensiv mit diesem Drachen umgeht. Und immer wenn es einen schönen Sonnenuntergang gibt, also dieser rote Drache, der Sonnenuntergang steht immer für diesen Drachen, dann ist klar, das ist jetzt so eine Botschaft von Patrick. Damit kann der Bruder sehr gut umgehen. Also Kinder leben sehr in diesen Bildern auch.
Ein schönes Bild, das vom roten Drachen. Zu Patricks Beerdigung kamen dann auch alle rot gekleidet. Ist es nicht schrecklich, so etwas zu hören? Schrecklich und schön zugleich?
Da ist ganz schön und hilfreich, wenn wir uns auf diese ganz konkreten Fragen und die Fantasien der Kinder einlassen. Und das ist die Strategie, die ich auch versuche, den Eltern immer wieder in die Hand zu geben, wenn wir als Erwachsene so sprachlos sind, ist zu fragen. In ein Gespräch zu kommen, wo es auch darum geht, die Kinder haben ja meistens schon eine Vorstellung, irgendeine Idee. Oder es geht so um ganz Konkretes wie: Manche Kinder haben zum Beispiel einen Katheter und da muss immer regelmäßig das Pflaster gewechselt werden. Und dann gibt sie konkrete Frage an dem Himmel, wer macht denn das? Macht das auch die Schwester, weiß ich nicht, Susi, die das immer so schön macht und die anderen dürfen das alle nicht? So konkrete Fragen machen einem das Leben und das Sprechen darüber viel, viel einfacher.
Ein Wort betont Monika Führer immer wieder und das lautet Zuhören. Sie fordert zu Gesprächen auf. Die Sprachlosigkeit darf nicht die Überhand gewinnen.
Ich denke, dass Kinder ihrem Körper sehr nah sind, also vor allem kleine Kinder. Und dass sie sehr viel mehr wissen darüber, was in ihnen vorgeht. Dass wir oft und auch Eltern sich sehr fürchten, darüber zu sprechen. Und dass es meistens sehr viel leichter wird, wenn man offen darüber kommunizieren kann. Also das ist eine Erfahrung, die eine Wissenschaftlerin in Schweden auch sehr gut erforscht hat, die Eltern befragt hat, ob sie mit ihren Kindern über den bevorstehenden Tod gesprochen haben. Und alle Eltern, die das getan haben, haben das nicht bereut. Und die Eltern, die das Gefühl hatten, ihre Kinder wissen eigentlich, dass sie sterben werden und die trotzdem nicht drüber gesprochen haben, für die war es eigentlich am allerschwierigsten. Also die haben am Ende dann doch bedauert, dass dieses so wichtige Sprechen darüber, dass das nicht stattgefunden hat, häufig eben aus Angst und gegenseitiger Rücksichtnahme, was auch die Kinder tun. Also die Kinder merken sehr genau, wo die Tabus sind, wo die Ängste sind, wo ich Mama und Papa traurig mache. Und das wollen sie auf gar keinen Fall. Wobei dieses Traurigsein, zu dem muss man und darf man unbedingt stehen, weil Kinder das so wahrnehmen. Also die kennen ihre Eltern dermaßen gut, dass es gar keinen Sinn hat, irgendwas zu verstecken. Und da unterstützen wir die Eltern eben auch drin. Denn die Schwierigkeit ist eher das Unausgesprochene. Sie spüren, die Eltern sind traurig, die machen sich Sorgen. Das erzeugt Angst und Fantasien. Und am besten ist es, dann über diese Ängste und Fantasien auch tatsächlich zu sprechen und dass die nicht so diffus im Raum stehen, weil Kinder sich oft auch selber verantwortlich machen dann dafür.
Bewundernswert finde ich die Kraft, mit der Monika Führer die Betreuung dieser Familien übernimmt. Und irgendwie schafft sie es, dass auch noch für weitere Projekte Energie übrig bleibt. 2009 entstand in Deutschland das Gesetz zur Patientenverfügung. Aber es gilt nur für volljährige Patienten. Für Kinder gibt es noch keine Regelung. Mit Ralf Jocks zusammen forscht Monika Führer daran, wie es möglich wäre, die Wünsche der Patienten und Eltern zu berücksichtigen. Außerdem wird erforscht, wie es den Eltern unter dieser besonderen Belastung geht. Und wie geht es eigentlich den Pflegenden, den Kinderkrankenschwestern? Sie sind enge Bezugspersonen der kleinen Patienten, aber wie können sie unterstützt werden? Fragen gibt es wie immer in der Forschung viele.
wie geht Sterben tatsächlich? Die Frage ist ja auch oft von Kollegen, von Eltern auch, wie kann ich das wahrnehmen? Was passiert eigentlich im Sterbeprozess? Das kennen wir sehr gut, die Antwort auf diese Fragen, was die einzelne Zelle angeht. Aber wie der ganze Organismus stirbt, wie diese einzelnen Phasen ablaufen und wie wir sozusagen das gut begleiten können, ohne dabei zum Beispiel wirklich hinderlich oder sogar störend zu sein. Das sind wichtige offene Fragen. Da geht es immer wieder um Erfahrungswerte, die wir gewinnen in unserer täglichen Arbeit, die wir aber gerne eben nochmal auf andere, auch wissenschaftliche Basis stellen würden, um Ernährung, um Flüssigkeit in der letzten Lebensphase. Das sind ganz zentrale Punkte. Dann wissen wir natürlich auch vielfach im Umgang mit Medikamenten, von der Schmerztherapie über die Behandlung anderer Symptome wissen wir gerade bei Kindern noch zu wenig, wie wir das wirklich so optimal wie möglich tun können. Das sind ganz wichtige Fragen, wie wir manche Symptome auch gut messen können. Das sind eher kleinere Fragen, die sich daraus ergeben. Und so ist es ein ganz großes, weites Gebiet.
Ein großes, weites Gebiet. Und ein sehr interessantes, in das wir uns in dieser Tonspurforschung zusammengewagt haben. War doch gar nicht so schlimm, oder? Mir fällt es trotzdem schwer, nach diesen Geschichten und Gedanken wieder in den normalen Alltag überzugehen. Die Gespräche mit Ralf Jochs und Monika Führer werden mich sicher noch eine Weile begleiten. Dennoch verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal. Im nächsten Monat bin ich bei der Fakultät für Physik zu Besuch und darauf freue ich mich schon sehr. Und zwar, weil ich die Universitätssternwarte besuchen darf. Bis dahin wie immer frohes Forschen wünscht Anne Grubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.